Das erste Grand Slam Turnier des Jahres ist in vollem Gange und das heißt natürlich auch, dass wir uns hier bei CrossCourt wieder zurückmelden mit der ersten Ausgabe des Jahres und dies eben auch gleichzeitig die erste Ausgabe zu den Australian Open. Drei wird es da insgesamt geben, wie eigentlich zu jedem Grand Slam Turnier, also ihr kennt das Spiel, wenn ihr schon länger mit dabei seid. Falls nicht, dann auch herzlich willkommen. Vielleicht hat ja der oder die ein oder andere auch zur neuen Saison zu uns gefunden. Freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr mit dabei seid und auch dabei bleibt. Ich glaube, da spreche ich nicht nur für mich, sondern auch für unseren Sport1-Tennisexperten Stefan Schnöle, der natürlich auch in diesem Jahr nicht fehlen darf. Hallo Stefan.
Hi Sophie, hallo an alle.
Ja, wir wollen sprechen über alles, was in diesen ersten, inzwischen schon 4 Tagen der Australian Open passiert ist. Vielleicht auch über das, was uns noch erwartet. Bevor ihr euch fragt, auch von Dennis werdet ihr im Laufe dieser Folge noch mehrfach hören. Der ist ja ganz fleißig am Kommentieren für Discovery momentan. Vielleicht habt ihr ihn ja am TV schon gehört. Und deswegen lässt er sich heute auch entschuldigen. Aber er wird uns eben auch so ein paar Sprachmemos dann noch liefern im Laufe dieser Folge und ein paar Insights zu den Matches geben, die er kommentiert hat. Das ist ja dann für uns auch ganz cool. Dementsprechend werdet ihr den nachher auch noch zu hören bekommen. Vorher, Stefan, würde ich ganz gerne noch mit dir allgemein auf das Tennisjahr 2026 vorausschauen. Ich glaube, das bietet sich jetzt ganz gut an irgendwie in der ersten Folge des Jahres. Also verrat uns doch gerne mal, wie groß so die Vorfreude bei dir ist auf die Saison und was du dir vielleicht auch so generell erwartest oder auch erhoffst von den kommenden Monaten.
Ja, also die Vorfreude ist an sich schon immer groß auf ein neues Tennisjahr. Erwarten und erhoffen sind im Tennis ja schon zwei sehr verschiedene Dinge. Ich bleibe jetzt auch mal bei aktuellen sportlichen Dingen, bevor ich mir hier vielleicht so eine Tennis-WM mit Männern und Frauen zusammen träume. Das wäre, fände ich auch mal nicht schlecht. Aber sportlich bei den Herren, ich meine, ich liebe Sinkares Endspiele. Gleichzeitig sind sie inzwischen so vorhersehbar geworden, dass der Weg dahin ein bisschen an Spannung verliert. Nur ein anderes Finale wünschen. Qualitativ geht halt dann doch nichts drüber und vor allem gibt es halt dann die große Gefahr, wenn einer vorher verliert, dass dann nur einer im Endspiel steht. Und die letzten beiden Grand Slam Endspiele, wo die beiden nicht gegeneinander spielten, waren ja Sinner gegen Fritz bei den US Open 24 und danach Sinner gegen Zverev bei den Australian Open 25. Und wenn wir das mal ohne deutsche Brille angucken, dann müssen wir schon sagen, dass das jetzt nicht die spannendsten Endspiele waren. Daher immer vorsichtig sein, was man sich wünscht. Klar, ich fände es gut, wenn sich ein dritter Mann hervortun würde. Auch wenn mir im Moment noch die Fantasie fehlt, wer das in dem Jahr schon sein soll. Klar, Djokovic bei einem Grand Slam kann das vielleicht schon mal, wenn alles läuft, nicht zu viel Energie verliert, aber halt nicht mehr dauerhaft. Fonseca ist noch nicht so weit. Rücken macht mir auch Sorgen, gerade bei ihm. Und beim Rest sehe ich aktuell noch ein paar spielerische Defizite oder sie sind noch zu jung. Aber klar, bei einem einzelnen Grand Slam sollte immer alles möglich sein. Das wird bei einigen, wie auch Zverev, sicher die Hoffnung sein. Und ja, so ein bisschen Spannung, das würde ich mir da wünschen, dass da noch mehr Druck auf die zwei ausgeübt wird. Bei den Damen ist es an der Spitze ja schon spannender. Da haben wir so Top 4, Top 5. Aber dann auch nochmal so eine Reihe dahinter, die auch gefährlich ist. Ich würde mich freuen, wenn wir da wieder so eine Märchenstory wie bei den Australian Open mit Madison Keys im vergangenen Jahr erleben. Was ja wirklich auch nicht geschenkt war oder Losglück, sondern wirklich gegen die schwersten Gegner. Das wäre schon ganz toll. Überraschend für alle werfe ich da jetzt mal den Namen Karolina Muchova in den Ring. Das könnte ich mir schon vorstellen oder unterschreiben. Da wird eher das Problem sein, ob die 2 Wochen unverletzt durch ein Turnier kommt. Aber ansonsten hoffe ich, dass unsere jungen Deutschen halt vor allem, also das heißt sowohl Männer als auch Frauen, dass die von unten nachkommen, den nächsten Schritt gehen können. Aktuell sehen wir gerade, dass wir sie brauchen. Und für uns persönlich hoffe ich dann daran anschließend noch, dass wir zumindest wieder zu dem ein oder anderen Tennisturnier können, weil das hat ja auch vergangenes Jahr schon Spaß gemacht, mit den ganzen Spieler und Spielerinnen zu sprechen, den Talenten, aber auch erfahrenen Profis, einfach Leuten, wo man vielleicht die Geschichte noch nicht so kennt wie von den Superstars.
Ja, das sollten wir, glaube ich, hinbekommen. Dann auch natürlich für die, die hier zuhören, ganz cool, glaube ich, wenn ihr da auch mal wieder so ein paar Interviewfolgen zur Abwechslung bekommt. Also ich muss sagen, ich habe mir noch gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht, was ich jetzt von dem Jahr erwarte. Ich lasse das einfach so ein bisschen auf mich zukommen. Bei den Frauen glaube ich auch, dass wir da ja doch wieder auch ein bisschen mehr Spannung bekommen. Ich bin auch zum Beispiel gespannt auf eine Mira Andreeva, die ja schon ja, etabliert ist in den Top 10 inzwischen fast schon jetzt die letzten Wochen oder Monate. Ich weiß gar nicht genau, wann sie da reingekommen ist, aber zumindest, ja, ist sie da auf jeden Fall gut dabei. Bin ich auch gespannt, ob sie da sich nochmal ein bisschen hocharbeiten kann vielleicht. Eine Belinda Bencic finde ich auch nach wie vor sehr spannend, die sich ja auch sehr gut präsentiert hat eigentlich die letzten Wochen, auch vor Ende der letzten Saison. Also ich glaube, da kann es um die Titel echt spannend werden. Auch die jungen Deutschen hast du schon angesprochen, da werde ich auch nochmal ein Auge drauf werfen. Auch außerhalb der Top 100, da haben sich ja doch auch einige ganz gut präsentiert eigentlich, wie Eva Bennemann und Tessa Brockmann auch zum Beispiel. Also auch da können wir vielleicht irgendwann nochmal genauer drüber sprechen. Ja, bei den Herren glaube ich auch nicht, dass sich da viel ändern wird. Auch ich sehe da Alcaraz und Sinner weiter vorne. Ich glaube, da wird sich nicht die ganz große Abwechslung abzeichnen. Da bin ich auch gespannt auf die Next Gen tatsächlich, ob sich da vielleicht doch so ein Rafael Rodar oder so nochmal ein bisschen mehr nach vorne spielen kann. Aber das wird dann auch die Zeit zeigen. Also ein paar Storylines wird es da bestimmt auch geben, aber die eben vielleicht nicht so ganz in den Grand Slam-Finals etc. Also da wird es dann, glaube ich, doch eher wieder eine Geschichte werden zwischen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner. Auch wenn es aus deutscher Sicht natürlich zu hoffen wäre, dass Alexander Zverev sich da vielleicht doch nochmal so ein bisschen in die Position bringen kann, einen Grand Slam-Titel zu gewinnen. Du hast es eben auch schon angesprochen, Stefan. Ich glaube, es wird wirklich schwer, aber letztes Jahr stand er ja auch in Melbourne im Finale. Und das nutze ich doch einfach mal ganz gelernt zur Überleitung zu unserem eigentlichen Thema von heute. Ja, grandios, ich weiß. Lass uns zu den Australian Open kommen und damit dann auch direkt mit Alexander Zverev reinstarten. Wir nehmen diese Folge tatsächlich so rund eine Stunde nach Matchende auf, nach seiner zweiten Runde gegen Alexandre Müller. Das heißt, die Eindrücke, die sind noch ganz frisch. Das Match hat doch so ein bisschen länger gedauert als am Anfang gedacht, aus verschiedenen Gründen. Wir dröseln das gleich mal so ein bisschen auf. 4 Sätze hat er am Ende gebraucht. 6:3, 4:6, 6:3, 6:4 war das Ergebnis. Ich frage erstmal ganz allgemein, Stefan, was war für dich der Schlüssel für Alexander Zverev zum Einzug in Runde 3?
Sein Aufschlag und die Regenpause, beziehungsweise wie er danach unter geschlossenem Dach auch rauskam. Also wenn ich jetzt erst mit dem Aufschlag anfange, die im ganzen Match war die Quote mit 68% für ihn gar nicht besonders hoch. Also so wie ich ihn kenne, ist er damit nicht happy. Auch 71% gewonnen über den ersten. Das kann er gegen die Art Gegner noch steigern. Aber für mich halt der dritte Satz, der entscheidend war, da war der Aufschlag da. Da hat er fast 80% Erster gebracht. Da hat er den gebraucht, da war er wichtig, weil da war er davor ein bisschen am Wackeln. Im vierten ist die Quote ein bisschen gesunken, vielleicht auch wegen des Fußes, aber dafür kamen die Aufschläge dann sehr präzise und hat ja wirklich fast jeden Punkt gemacht, sowohl mit dem ersten als auch mit dem zweiten. Deswegen war das für mich schon ein wichtiger Faktor in dem Duell, weil von der Grundlinie habe ich sie nicht so, war da nicht so viel Differenz. Nach der Regenpause hat er offensiver gespielt, aber Zverev, das war schon gut, da hat er die Vorhand mehr durchgezogen. Ob das jetzt an Gesprächen mit seinem Team in der Pause lag oder doch eher daran, dass das Dach einfach zu war und der Wind ihn nicht mehr gestört hat, das hat er ja danach auch gesagt, ist jetzt im Endeffekt mal egal, aber das ist natürlich die Richtung, in der es gehen muss. Da hat er gut gespielt. Am Ende sieht seine Winner-Fehler-Statistik auch mit 45-45 ganz gut aus. Ist ein bisschen von seinen Aufschlägen bzw. Assen geschönigt. Das waren immerhin 18. Von der Grundlinie landen wir jetzt bei 15 Gewinnschlägen und 37 leichten Fehlern. Was jetzt nicht ganz so überragend ist, vor allem die Vorhand mit 23 leichten Fehlern war nicht so gut. Das hat man auch gesehen, dass die ein bisschen weiter die angreifbare Seite ist. Aber es ist wichtig trotzdem, dass er damit weiter mutig bleibt, wie dann auch in Satz 4 und durchzieht, weil nur so geht's dann auch gegen die großen Gegner. Mit einer durchgeschobenen Vorhand würde Sinner oder Alcaraz nie besiegen können, das weiß er aber auch. In den Matches jetzt gegen die Schwächeren kann er manchmal ein bisschen zurückziehen, aber ist gefährlich, dass sich das dann im Kopf einschleicht und man hat ja auch gesehen, dass es dann trotzdem eng wird. Also Müller, will ich auch betonen, hat gut gespielt, absolut, das muss man schon auch sagen. Da gehören dann immer auch zwei dazu, jemand, der das auch ausnutzt, wenn der Gegner, also in dem Fall Zverev, ein bisschen zurückzieht oder nicht mehr ganz so den Ball im Schläger hat. Zverev ließ ihn halt natürlich auch ein wenig, das ist so die andere Komponente. Aber auf der positiven Seite war es jetzt ein guter Beginn. Klar, lief noch nicht alles im Wind, aber da war er fast ein bisschen zu negativ für mich. Dann kam dieser schwächere Part, aber da half dann zum Glück die Regenpause ein bisschen und der Aufschlag, wo er sich dann rausgekämpft hat und befreit hat und dann unter dem Dach hat er gut gespielt, trotz der kleinen Schrecksekunde rund um den Fuß. Aber wir wissen ja, manchmal lassen ihn so kleine Wehwehchen auch ein bisschen besser spielen.
Ja, du hast den Schreckmoment um den Fuß schon angesprochen. Im vierten Satz war das. Zverev ist da zu einem Ball von Müller hingerutscht und da ist es ihn wohl kurz reingezogen. Da, er hat jetzt selbst von der Achillessehne da gesprochen. 2-1 lag er da mit Break vorn zu dem Zeitpunkt und musste sich dann eben im Spiel kurz behandeln lassen, also mitten im Spiel. Und dann beim Seitenwechsel beim Stand von 3-2 kam der Physio dann nochmal. Er hat auch eine Schmerztablette bekommen, hat er danach erzählt. Und man hat schon auch gemerkt, dass er danach so ein bisschen versucht hat, die Ballwechsel kurz zu halten. Aber am Ende hat er sich eigentlich dann auch wieder sehr gut bewegt und wirkt jetzt in den Interviews jetzt auch nicht sonderlich besorgt. Also ich glaube, da kann man jetzt erstmal grob Entwarnung geben. Ich würde trotzdem noch mal gerne kurz auf die Phase schauen, wo man eben aus deutscher Sicht vielleicht so leichte Sorgenfalten auf der Stirn auch hatte, aus spielerischen Gründen. Dann noch mal kurz in den zweiten Satz vielleicht zurückgesprungen. Du hast es gesagt, bis dahin hat Zverev eigentlich gar nichts anbrennen lassen. Und dann hat Müller eben auf einmal diese 4 Spiele hintereinander gewonnen und dann auch den Satz. Und ja, da hat man sich kurz ein bisschen gefragt, okay, was lief da jetzt eigentlich falsch, ne? Dass eben das Spiel da zwischendurch so entglitten ist. Vielleicht kannst du da noch mal Aufklärung betreiben.
Ja, gut, also ich fand es da schon ein bisschen komisch, dass er da trotz dieses klaren Führungssatz, also Satz gewonnen, den ersten, den zweiten Satz 3-0 vorne, dass er dann immer noch so ein bisschen unzufrieden war, haderte. Klar, er ist ein Perfektionist manchmal, aber du musst ein bisschen vorsichtig sein, was du deinem Gegner auch zeigst, finde ich. Ja, Djokovic mag das so machen, aber Djokovic ist Djokovic. Der kann auf der anderen Seite machen, was er will. Aufgrund seiner Erfolge wird das die Gegner verunsichern. Und da ist halt, diese Aura hat Zverev halt ehrlicherweise nicht. Und wenn du da so ein bisschen selbst, so ein bisschen Unzufriedenheit zeigst, das kann Gegner auch ein bisschen pushen. Und dann kam diese Verunsicherung auf der Vorhand hinzu, die sind ein paar Mal weggeflogen. Er hat Müller ein bisschen mehr diktieren lassen, weil er da vielleicht ein bisschen rausgezogen hat. Das hat dann alles so ein bisschen geführt, dass das Match gekippt ist zwischendurch. Klar, es ist jetzt am Ende kein Problem. Es hat ja auch von Temperaturen her gut abgekühlt. Das heißt, es dürfte der extra Satz auch nicht zu viel Energie gekostet haben. Trotzdem muss er halt ein bisschen schauen, dass er jetzt nicht zu viele Umwege geht, bevor es gegen die ganz großen Jungs geht. Noch hat er auch ein bisschen Zeit, glaube ich, um sich da noch mehr reinzufinden. Auftakt mit Diallo war an sich ein kniffliger Gegner, auch wenn der nicht in Topform ist. Das hat er ganz gut gelöst. Jetzt wird's für ihn eigentlich, finde ich, von Papier her besser. Nächster Gegner Norri liegt ihm, hat er eine 6-0-Bilanz. Auch wenn man dazu sagen muss, vor 2 Jahren bei den Australian Open gab es ja dieses Duell, wo dann im Match-Tiebreak des 5. Satzes erst entschieden wurde. Trotzdem, Rublev danach könnte kommen, der holt vielleicht einen Satz, mehr sehe ich nicht. Oder Cerundolo, der ist schon auf Sand der Angstgegner, aber glaube ich auf Hartplatz auch nicht. Also ich sehe da jetzt erstmal bis zum Viertelfinale kein Problem, sofern der Fuß okay ist. Du hast es angesprochen, er sprach von einer Überstreckung und wollte halt sicher gehen, dass an der Achillessehne nichts ist, wo er was gespürt hat. Wenn der okay ist, glaube ich schon, dass er da die nächsten Runden auch ganz gut durchkommt.
Genau, nächstes Match dann eben, du hast es gesagt, Cameron Norrie am Freitag, da geht er natürlich auch als Favorit rein. Du hast jetzt eben schon so ein bisschen diese Unzufriedenheit auf dem Court auch angesprochen von ihm. Das ist mir auch schon so ein bisschen aufgefallen beim United Cup. Da hat er ja tatsächlich schon vor den Australian Open auch für Team Deutschland gespielt. Das mit der Unzufriedenheit meine ich eigentlich gar nicht nur so auf den Platz bezogen, sondern auch eben daneben. Du hast es, glaube ich, auch so ein bisschen mitverfolgt, auch die Pressekonferenzen und Co. Vielleicht kannst du da auch nochmal deinen Eindruck so ein bisschen wiedergeben vom gesamten Jahr von Zverev bislang.
Ja, also ich musste schon bei der ersten PK von ihm in dem Jahr schmunzeln, als er direkt mal gesagt hat, die Medien hätten seine Saison 2025 viel negativer dargestellt, als sie tatsächlich war. Trotz aller Probleme, die er hatte, ist Rang 3 noch ein positives Ergebnis, wo ich ihm absolut zustimme. Was wir zumindest auch meiner Meinung nach gesagt haben, ich kann natürlich nicht für alle Medien sprechen, aber worüber ich halt schmunzelte, dass Zverev das jetzt so sah, dass die Medien es so kritisch gesehen haben. Und er hat vor 2 Monaten über sein Jahr gesagt, das war eine unglaublich unbefriedigende Saison. Die Tennissaison ist lang mit vielen Ups und Downs, aber für mich gab es diesmal nicht viele Ups. Das ist ein bisschen widersprüchlich, aber okay. Solange er sein Jahr trotzdem auch kritisch beleuchtet hat, denn es gab halt auch, wie er selbst sagte, schon ein paar Downs, dann ist alles gut. Gegen Hurkacz war es halt wieder diese Negativität. Schläger werfen auf Court toben. Da habe ich an sich kein Problem damit, aber bei ihm habe ich immer das Gefühl, es schadet ihm mehr, als es ihm hilft. Und ja, das ist so ein bisschen was, wo er ein bisschen aufpassen muss, finde ich. Wo ich völlig auf seiner Seite war, war er natürlich auf der anderen PK, als er sauer wurde, wo es so ein wildes Gerücht rund um sein Privatleben ging. Das war dann ein bisschen, da wurde der Bogen ein bisschen überspannt, da habe ich ihn verstanden. Aber ansonsten, ja, wenn es ihm hilft und stärker macht, dann kann er es auch gerne mit der Djokovic-Haltung probieren. Me against the world oder me against the media. Why not? Ja, wir schauen mal, wie weit ihn das trägt.
Ja, vielen Dank auch da nochmal für die Einordnung. Kann ich mich im Großen und Ganzen anschließen und würde sagen, wir machen jetzt mal einen Cut hinter Alexander Zverev, bleiben aber mal in seiner Hälfte des Draws und kommen zum potenziell wahrscheinlich größten Stolperstein für ihn, vorausgesetzt er kommt ins Halbfinale, denn da würde, zumindest wenn alles normal läuft, Carlos Alcaraz auf ihn warten. Der nimmt ja wieder Anlauf, den Karriere-Grand Slam zu schaffen, der Titel in Melbourne, der fehlt ihm ja noch in seiner Sammlung. Das war aber natürlich nicht das ganz große Thema mit Blick auf Alcaraz vor diesem Turnier, sondern natürlich die Trennung von ihm und seinem Coach Juan Carlos Ferrero nach 7 gemeinsamen Jahren. Da gehen wir auch gleich nochmal kurz drauf ein. Aber ich glaube, Stefan, da kann man auch schon mal festhalten, also sportlich hat es bislang jetzt keinen großen negativen Einfluss gehabt. In Runde 1 hat er sich relativ souverän in 3 Sätzen gegen Adam Walton, den Lokalmatadoren, durchgesetzt. Und heute am sehr frühen Dienstagmorgen dann auch gegen Jannik Hanfmann. Dabei war der erste Satz noch eine relativ knappe Kiste. Den konnte Alcaraz noch im Tiebreak gewinnen. Die nächsten beiden Sätze gingen dann mit 6-3, 6-2 aus. Hanfmann hatte da wohl auch so ein bisschen mit Bauchmuskelproblemen zu kämpfen. Aber lass uns vielleicht erstmal kurz einfach bei Alcaraz bleiben, Stefan. Wie wirkt er bislang auf dich in diesem Turnier?
Ja, also er hat alles unter Kontrolle. Ich finde ihn noch nicht ganz so souverän wie bei den US Open. Da hat er von Anfang an irgendwie schon sehr viel ausgestrahlt, aber ist zu Jahresbeginn auch nicht ungewöhnlich. Und wenn ich auf die Gegner blicke, hat er, glaube ich, auch noch ein wenig Zeit, sich in Form zu spielen. Seine absolute Höchstform braucht er ja dann ehrlicherweise für Sinner vor allem und gegebenenfalls Djokovic, falls der noch nicht zu viele Kräfte gelassen hat. Gegen Hanfmann hat er sich im ersten Satz sicher ein paar leichte Fehler zu viel geleistet, also es waren glaube ich 16 Stück, mehr als im restlichen Match insgesamt. Das will ich trotzdem aber auch betonen, dass das auch an Hanfmann lag, der richtig gut gespielt hat. Also im ersten Satz, das war echt gut. Klar hat er ein paar leichte Fehler zu viel vielleicht auch gemacht, aber er hat einfach riskiert, was seine einzige Chance war, weil Alcaraz durch lange Ballwechsel besiegen zu wollen, das ist einfach Unsinn, das ist für keinen eine gute Idee. Am Ende hat Alcaraz den Satz ja dennoch gezogen, auch wenn er den Ball, wie er selbst sagte, da noch nicht immer so ideal im Schläger gespürt hat. Aber ist ja auch ein gutes Zeichen für ihn, dass er jetzt nicht schon die extra Runden drehen muss, wenn es mal einen Satz lang nicht ideal läuft. Und klar, bei ihm würde ich mir keine großen Sorgen machen, aber auch er muss natürlich schauen, bei den Temperaturen, da war es schon wärmer, als er gespielt hat, dass er da nicht zu viel Energie lässt. Danach lief es ja auch besser bei Alcaraz in den beiden folgenden Sätzen. Wie du schon gesagt hast, half sich auch ein bisschen, dass Hanfmann beim Aufschlag ein paar km/h weniger servieren konnte wegen diesem Bauchmuskelproblem. Aber gehört dazu, Alcaraz hat auf der anderen Seite nach Satz 1 nicht mehr einen Break kassiert. Also der neue Aufschlag scheint zu laufen. Den dürften ja inzwischen viele auch gehört oder gesehen haben, dass er beim Bewegungsablaufen wenig an Djokovic erinnert. Wobei ich da schon betonen möchte, jetzt, dass Djokovic nicht der erste oder einzige ist, der diese Bewegung macht. Aber er ist natürlich der mit Abstand berühmteste, deswegen fällt es bei ihm am meisten auf. Wir werden beobachten jetzt, wie Alcaraz Aufschlag das ganze Turnier über ist, weil ja jetzt gegen Mute könnte ein wildes Match warten auf uns. Ich denke zwar schon, dass der Alcaraz an sich liegt und dass der jetzt weniger Probleme hat da mit so wildem Spiel. Aber er muss halt ein bisschen aufpassen, dass er sich nicht zu viel, dass ihm das nicht zu viel Spaß macht, in Anführungszeichen, und er sich zu sehr in dieses Klein-Klein da verstricken lässt, sonst kann auch mal ein Satz schnell wegflutschen. Trotzdem, so eine richtige Gefahr erwarte ich jetzt nicht. Viertelfinale gegen Bublik, das fände ich ganz nett, aber da müssen wir mal schauen, wie lange der seine neu gefundene Ernsthaftigkeit auch durchziehen kann.
Ja, wir werden das natürlich genau verfolgen. Das Wetter fand ich auch einen spannenden Punkt tatsächlich. Es soll ja auch die nächsten Tage noch richtig heiß werden. Also da bin ich auch gespannt, wie dann ja alle Spieler im Grunde damit umgehen. Gerade für die, die tagsüber spielen, wird das natürlich schon auch eine große Herausforderung. Lass uns noch mal kurz zu dem Coaching-Thema kommen. Ich habe es eben schon angedeutet. Du hattest in unserem Weihnachtsspecial vor ein paar Wochen schon mal ein bisschen was dazu gesagt. Da war ja das Ganze noch ziemlich frisch. Und jetzt vor dem Turnierstart, da kam Alcaraz dann natürlich auch nicht mehr drum rum, da selbst nochmal ein Statement zu abzugeben. Da gab es ja diese Media Days, die es immer ja vor den Grand Slam Turnieren gibt, wo dann ja die ganzen Spieler und vor allem eben auch die Topspieler dann zu verschiedenen Medienrunden gebeten werden. Also berichte gerne mal, Stefan, was gibt es da Neues zu der Trennung von Alcaraz und Ferrero? Ich nehme an, der wird es jetzt nicht mit dem verflixten siebten Jahr irgendwie begründet haben. Und vor allem, was glaubst du, wie ihn das jetzt auch im weiteren Turnierverlauf der Australian Open eventuell noch beeinflussen könnte?
Ja, also viel Neues gibt es ehrlicherweise gar nicht. Er wurde erwartungsgemäß bei den PKs dazu gefragt, aber viel schlauer sind wir nicht. Es war auf alle Fälle nicht nur seine eigene Entscheidung, das hörte man schon raus. Also da hat sein Umfeld, sein Vater schon mitgemischt. Er wollte das nicht abstreiten, aber er hat halt betont, dass er natürlich auch dran beteiligt war und gab ein paar nette Phrasen für die 7 Jahre zusammen. Aber ich fand es jetzt auch nicht super herzlich, aber spielt jetzt auch ehrlicherweise keine Rolle mehr. Ich hatte damals ja schon gesagt, dass ich es langfristig für gar kein Problem halte. Dazu komme ich auch nochmal gleich. Aber wenn wir es jetzt nur auf die Australian Open beziehen, dann kann es schon einen Unterschied machen, einen kleinen. Gerade auch vielleicht, wo es mit Sinner so eng ist. Es wird eine Umstellung sein, weil Ferrero war schon sehr aktiv an der Seite und Alcaraz schien auch sich von sich aus oft an ihn zu wenden, wenn er unsicher war. Das kann antrainiert worden sein, das ist möglich und es gibt auch durchaus Gründe dazu denken, dass es langfristig für Alcaraz sogar besser ist, wenn er das nicht mehr braucht. Aber es wird erstmal schon eine kleine Umstellung sein. Und ich glaube jetzt nicht, dass sein jetziger Coach Samuel Lopez diese Rolle so in dieser Form übernehmen will. Also natürlich sagt er jetzt auch mehr, das haben wir schon gesehen. Aber er selbst war natürlich noch nicht auf dieser ganz großen Bühne gestanden wie in Ferrero. Dennoch halte ich Lopez aber für einen großartigen Trainer, wenn es um das Technische und so geht. Ich sehe jetzt als keinen Grund zur Panik irgendwie, dass Alcaraz dringend jemand braucht. Die haben auch wieder am Aufschlag getüftelt, hatte ich ja schon erwähnt, eben jetzt mit den Djokovic-Ähnlichkeiten. Aber ich denke, die Frage ist halt, das hatte ich ja letztes Mal schon angesprochen, braucht es dann irgendwann noch diesen zweiten, diesen Supercoach? Erstmal glaube ich, dass Alcaraz es alleine probieren will mit Lopez und jetzt auch nicht direkt einen Supercoach on top vielleicht zu haben ist, der ihm zusagt. Natürlich geistern schon wieder Namen und Gerüchte rum. Es wurde ja schon überlegt, ob er sich nicht einen Federer, Nadal, Murray oder halt danach der Karriere Djokovic holen sollte. Ich weiß nicht, hast du da von den persönlichen Favoriten, wen du cool fändest oder passend?
Gute Frage. Also so richtig realistisch denke ich, ist aktuell keiner, also zumindest nicht in der näheren Zukunft. Deswegen ist es jetzt mal eher hypothetisch, was ich sage. Klar denkt man als erstes irgendwie direkt an diese spanische Connection mit Rafael Nadal. Ist ja irgendwie logisch. Also, und zumal ja, ist ja für Alcaraz auch mit spanischem Umfeld bislang sehr gut funktioniert hat. Klar, es macht auch die Kommunikation irgendwie einfacher. Die beiden kennen sich sehr gut, haben auch doppelt schon miteinander gespielt. Und ja, ich würde sagen, sie mögen sich auch. Ansonsten wären sie wahrscheinlich gute Schauspieler. Also auf menschlicher Ebene wird es, glaube ich, schon passen. Nadal können sich natürlich auch ein paar Tipps von Onkel Toni vielleicht holen. Ich kann mir das aber ehrlich gesagt eher in so einer beratenden Rolle vorstellen oder dass er da vielleicht so ein bisschen im Hintergrund mitwirkt. Ich sehe Nadal aktuell jetzt nicht so als Vollzeit-Coach, der irgendwie mit einem Spieler um die Welt tourt. Also ich glaube, da hat er irgendwie gerade andere Prioritäten. Federer, das war ja witzigerweise ein Thema auch vor den Australian Open direkt, weil ich glaube, Mats Wielander war es, der ihn da als perfekten Coach für Alcaraz in den Raum geworfen hat, mit einem Augenzwinkern natürlich auch. Federer hat aber auch gleich gesagt, nee, Alcaraz ist eh so gut, der könnte Melbourne auch ohne Coach gewinnen. Wobei es sich ja von so ein paar spielerischen Elementen schon ähneln würde, also das wird vielleicht ganz gut passen. Ich sehe aber Federer irgendwie gerade generell nicht so als Coach. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht. Er selbst hat gesagt, sagt niemals nie, aber es klang jetzt auch nicht so, als würde er es mega aktiv planen. Bleiben noch Djokovic und Murray. Bei Djokovic kann ich es irgendwie auch gar nicht so richtig einschätzen, muss ich sagen. Auch da gab es mal so ein Video letztes Jahr bei den US Open, wo Fonseca ihn gefragt hat, was er so nach seinem Rücktritt plant. Und da hat er dann natürlich passenderweise geantwortet, ja, ich will dein Coach werden. auch das eher mit Augenzwinkern zu sehen. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass er da ernsthaft mal drüber gesprochen hätte, dass er eine Coaching-Karriere plant. Auch wenn ich mir schon vorstellen kann, dass er dem Tennissport irgendwie in einer Art und Weise erhalten bleibt. Aber ob er dann sich direkt dann so eine große Verantwortung als Coach von Carlos Alcaraz ans Bein bindet.
Ich fände es auch spannend, ob dann Alcaraz auch irgendwie die ganzen Smoothies und was weiß ich, Gras am Morgen essen muss und so. Stimmt. Das wäre interessant, ob das Alcaraz dann auch mitmacht.
Ja, richtig. Da geht es dann ja nicht nur um die Dinge auf dem Platz. Von daher bleibt dann...
Baum umarmen am Morgen wäre Standard.
Sehen würde ich es vielleicht schon gerne, ja. Aber für realistisch halte ich es auch nicht, nee. Murray bleibt natürlich noch. Der hat sich jetzt, das ist ein bisschen viel gesagt, aber so ein bisschen die Finger verbrannt jetzt mit der Zusammenarbeit mit Djokovic. Das hat jetzt einfach nicht so funktioniert, wie sie sich es vorgestellt haben. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er generell noch Interesse hätte, sich in dieser Coaching-Rolle noch weiter auszuprobieren. Würde aber denken, dass er sich da vielleicht auch erstmal eine Ebene drunter orientiert. Vielleicht doch mal so Richtung Jack Draper oder so. Das ist ja für viele Briten, glaube ich, vor allem immer so eine Wunschkombi. Und sich dann vielleicht erst beim nächsten Weltstar auf die Bank setzt. Also auch das, finde ich, matcht jetzt vom Spielstil her nicht so 100%. Aber er ist, glaube ich, schon ein Typ, der in der Box relativ eine gewisse Ruhe ausstrahlen kann, was wiederum für ihn sprechen würde. Also ja, von daher, man merkt schon, ich schwimme so ein bisschen, also so richtig realistisch finde ich keinen. Es gab auch zwischen Murray und Alcaraz schon mal Gerüchte, ich glaube, das war noch vor 2 Jahren, ich glaube 2024. Aber ja, so richtig realistisch, schwierig. Also wenn es ein Vollzeit-Coach wäre, würde ich am Ende zu Murray tendieren. Wenn es so im Hintergrund beraten wäre, wahrscheinlich zu Nadal. Aber ja, falls du noch eine spontane Tendenz hast, wenn du die Frage schon aufwirfst, dann gerne her damit.
Ja, nee, am Ende hast du es gut zusammengefasst. Ich wäre auch bei Murray, glaube ich. Also zumindest als, wenn es nicht nur im Hintergrund ist, das ist schon richtig so mit Nadal. Das könnte ich mir auch vorstellen, aber ich glaube nicht, dass der da gerade Lust hat, viel rumzureißen, abseits vielleicht europäische Sandplatzsaison, auch wenn er jetzt nach Melbourne kommt für eine Ehrung, glaube ich, Anfang Februar am Halbfinaltag oder so. Ja, auf Federer wäre halt dieser Freigeist, was die sich schon verbindet auf dem Court. Deswegen wäre es ganz interessant. Aber ja, da tue ich mich auch ein bisschen schwer, dass er gerade irgendwie in die Coaching-Rolle abseits seines Lever Cups zieht. Ja, Djokovic halte ich schon auch. Also von der Spielintelligenz, das wäre schon auch ein guter Coach, glaube ich. Wie gesagt, die Frage ist, wie es dann so matchen würde, ob auch von der diese hundertprozentige Einstellung und so, wo es ja mit Ferrero schon wohl ein bisschen Differenzen gab mit Alcaraz, das wäre halt die Frage. Deswegen, ich glaube, Murray wäre ganz gut. Aber ja, wie du sagst, ich glaube, im nächsten halben Jahr wird es da jetzt nichts geben erstmal.
Vielleicht ist ja auch so ein Stan Wawrinka oder so eine Option. Also der ist jetzt zwar nicht Big Four, aber hat immerhin auch genug Erfahrung in den Top Ten und 3 Grand Slam-Titel ja immerhin gesammelt. Und der hat natürlich demnächst Zeit, wenn er seine Karriere nach dieser Saison beendet hat. Steht übrigens auch in Runde 2 der Australian Open, können wir an der Stelle auch kurz erwähnen. Der hat sich in 4 Sätzen gegen Lasogere durchgekämpft, zur großen Freude des Publikums. Also die haben ihn wirklich sehr, sehr angefeuert und passt insofern jetzt ganz gut, dass wir dann thematisch jetzt auch zurück in Melbourne sind und auch schon in der unteren Hälfte des Draws angelangt, Stefan. Das ist nämlich auch der Teil, wo Novak Djokovic anzutreffen ist, über den ich jetzt gerne mit dir sprechen würde. Der hat ja schon zu Jahresbeginn so ein paar Schlagzeilen gemacht, obwohl er dann noch gar nicht auf dem Platz stand, beziehungsweise noch kein Turnier gespielt hat. Liegt eben daran, dass er seine eigens mitgegründete Spielerorganisation verlassen hat, die PTPA. Aber rein sportlich muss man sagen, läuft es gerade ganz gut. Klarer Dreisatzsieg war es da in Runde 1 gegen Pedro Martinez. Was sagst du zum Jahresbeginn von Novak Djokovic?
Ja, also im Vergleich zu 22 waren es noch wenige Schlagzeilen, finde ich. Aber ja, du hast es mit der PTPA erwähnt. Das hat sich ja schon wenig angedeutet gehabt mit der Klage gegen ATP, WTA, ITF und die Grand Slams im vergangenen Jahr. Da hat Djokovic ja schon erwähnt, dass er mit dem Wording teils nicht so einverstanden war. Und für mich ist das auch ein bisschen das Anfang vom Ende für die PTPA. Djokovic war ihr Gesicht. Wenn er was sagte, wird zumindest darüber berichtet. Und natürlich geht es darum, alle einzubinden und abzuholen. Aber auch für seine ganzen Tenniskollegen hat es halt ein anderes Gewicht, wenn was von ihm kommt, als wenn es jetzt von Vasek Pospisil oder Hubert Hurkacz kommt, der zu meinem Erstaunen im Exekutivkomitee da sitzt. Ich habe den noch nie reden hören, außer mal bei Change the Lady, als er mit der Schulschiedsrichterin bei den French Open unzufrieden war. Aber ja, wir wissen ja ansonsten auch dank des Interviews mit Christoph Negrito, dass man als PTPA-Mitglied zumindest immer noch Vergünstigungen bei Hilton Hotels kriegt. Also wichtig, wenn ihr da eben, also falls die neue Mitglieder suchen, ich spiele auch leidenschaftlich Tennis, ich bin bereit. Zurück zu Djokovic. Nackenprobleme machen ja, glaube ich, bei seiner Ankunft in Melbourne so ein bisschen die Runde. Manche hat das als Zeichen gewertet, die Australian Open beginnen bald wieder, aber Djokovic hat ja direkt gesagt, okay, falsche Berichte, es wäre alles fein. So hat es auch in Runde 1 gewirkt gegen Pedro Martinez. Da sah er echt stark aus, Aufschlag kam gut, hat sehr aggressiv gespielt. Das war wirklich gute Leistung für eine erste Runde. Also ich glaube, er weiß auch, dass er sich wie in früheren Runden jetzt nicht mehr Spielchen leisten kann und langsam reinkommen und alles. Das jeder Tropfen Energie, den er verliert, der wird sich auf Strecke rächen, wenn es dann irgendwann doch gegen Sinner oder Alcaraz geht. Ich glaube, über sein Draw an sich kann er sich nicht beschweren. Vor dem Achtelfinale kann er jetzt auch auf keinen gesetzten Spieler treffen, da sich Nakashima ja direkt verabschiedet hat. Hurkacz fände ich am interessantesten als Gegner. Da ist die Frage, ja, nach der langen Pause, ist er körperlich schon in der Lage, so viele Matches durchzusetzen? Menschig wäre es Achtelfinalgegner auch möglich. Der hat Djokovic ja Miami geschlagen, mal im Finale, aber ja, der hat halt echt so eine Vorliebe, Zweisatzführungen aus der Hand zu geben. Ich würde mir Rafael Yoda als Gegner wünschen. Das ist dieser junge Spanier, den hast du auch erwähnt. Der macht mir wirklich Freude. Das ist auf jeden Fall ein guter Mann, aber klar wäre der noch nicht so weit, um Djokovic zu schlagen. Ich weiß nur, dass Taylor Fritz es auch nicht schafft in einem möglichen Viertelfinale. Das ist ja praktisch das Gesetz. Deswegen glaube ich, dass Djokovic erstmal recht gut aussieht. Er muss einfach schauen, dass er nicht zu viel Energie verliert.
Das ist das Viertel mit Musetti, oder? Auch das von Djokovic?
Ja, sollte sein. Den habe ich jetzt ehrlicherweise, stimmt, der ist auch drin, aber bei Musetti habe ich
so immer
das
zu,
Gefühl. Der war halt angeschlagen vorher. Der hatte ja am Ellbogen in Hongkong aufgegeben. Danach hat das Exhibition-Match gegen Zverev wegen einer anderen Verletzung aufgegeben. Und ich traue es ihm nervlich nicht zu gegen Djokovic. Das hat er jetzt schon ein paar Mal eindrucksvoll bewiesen.
Gut, dann hast du den Weg schon mal ganz gut vorgezeichnet. Eben, spätestens im Halbfinale, da hätte er dann vermutlich ein Problem und das würde den Namen Jannik Sinner tragen. Kann man ihn schon als neuen Melbourne-König bezeichnen? Vielleicht. Er hat die zwei Australian Open-Titel im Rücken. Im aktuellen Turnier haben wir ehrlicherweise noch nicht viel von ihm gesehen. Sein Erstrundengegner Hugo Gaston, der musste nach zwei Sätzen aufgeben. Trotzdem, Stefan, frage ich dich auch hier gerne nochmal nach deinen Eindrücken zu Jannik Sinner, auch wenn es vielleicht noch nicht ganz so aussagekräftig ist.
Ja, also es ist schwierig, wie du sagst, weil Gaston halt im zweiten Satz dann schon nicht mehr richtig servieren konnte. Und alles, was ich gesehen habe, sah schon wieder gut aus. Er hat noch ein paar leichte Fehler zu viel gemacht, aber er hat ja auch gemerkt, dass er sich ein bisschen austesten und probieren konnte ohne Gefahr. Ich finde es eben bemerkenswert, sowohl bei ihm als auch Alcaraz. Da habe ich das mit dem Aufschlag erwähnt, wo du dir auch denkst, Junge, du bist die Nummer 1, hast die US Open in dermaßen souveräner Manier gewonnen. Da wirst du überragend und stellst deinen Aufschlag um. Aber er will eben immer noch besser werden. Und das ganz Gleiche trifft eben auf Sinner zu, was halt für den Rest ein großes Problem ist, weil Sinner hat ja wie angekündigt auch weiter dran gearbeitet, jetzt noch variabler zu werden. Den Übergang von der Grundlinie ans Netz sieht man, dass der besser ist. Alles so kleine Stellschrauben, an denen er dreht. Man muss bei ihm weiter seine Aufschlagquote beobachten. Das ist ja so ein Faktor bei ihm. Er geht mehr Risiko natürlich bei dem ersten als andere jetzt, aber da kann die Quote vielleicht nicht ganz so hoch sein. Trotzdem war die teils halt wirklich so um die 50% auch schon. Und das ist dann einfach zu wenig für ein Duell mit Alcaraz. Aber ansonsten, ich muss ehrlich sein, das ist ein großes Kompliment an Sinner. Ich schaue schon rein in den ersten Runden, wie sieht er aus, was ist neu, was ist anders. Aber ich muss bei ihm nicht in den ersten ein, zwei Runden beide Augen dort ständig drauf haben. Da habe ich einfach inzwischen wirklich ein Urvertrauen in ihn, dass der da gut durchkommt und ich ihn mir danach noch in Ruhe anschauen kann. Also in dem Fall wusste ich ja auch noch, dass Dennis die erste Runde zum Beispiel von ihm kommentiert. Deswegen hören wir jetzt das erste Mal, was er denn zu Sinner und auch zu Medvedev zu sagen hat.
Hallo Sophie, hallo Stefan, einen lieben Gruß aus dem Homeoffice von meinem Kommentatorenplatz sozusagen und zuallererst mal ein großes Dankeschön an Sophie. Es war, glaube ich, taktisch genau die richtige Entscheidung, dass ihr mich rausgelassen habt in dieser ersten Australian Open Folge, denn die Zeit gerade in Woche 1 ist immer sehr, sehr stressig. Zeitverschiebung ist das eine, die Matches, die ich kommentieren muss, aber ich habe mit Tischtennis auch parallel immer noch so andere Formate, die ich bedienen muss. Von daher war das, glaube ich, ganz gut, aber für zwei schnelle Sprachnachrichten reicht es auf jeden Fall, denn ich habe natürlich viel Tennis gesehen und dazu kann ich auch was sagen. Also Sprachnachricht Nummer 1, die dreht sich jetzt um die Männer. Ich beginne mal mit Jannik Sinner, sag gleich auch noch was zu Daniel Medvedev. Jannik Sinner, ja, was kann man zu dem sagen? Der musste natürlich jetzt nicht über die volle Distanz gehen hier, hat nur zwei Sätze gespielt gegen Gaston, weil der dann aufgeben musste. Das habt ihr mittlerweile sicherlich zu Hause alle mitbekommen. Deswegen ist es auch schwierig, das wirklich einzuschätzen. Wenn wir uns noch kurz zurückerinnern, Endphase 2025, der hat ja wirklich lange keinen Satz verloren, in den Matchnotes von der ATP stand dann jetzt auch nochmal schön drin, die letzten 10 Spiele ohne Satzverlust. Jetzt hat er hier auch wieder zwei klare Sätze gespielt. Ich sag mal so, es war nicht so drückend wie man es vielleicht hätte denken können, obwohl die Sätze ja klar gewesen sind. Trotzdem hier und da der ein oder andere Flüchtigkeitsfehler zu Beginn. Er brauchte auch so einen kleinen Moment, um reinzufinden. Aber dann hat man relativ schnell gesehen, dass Gaston grundsätzlich da nicht mithalten kann und an diesem Tag wahrscheinlich nochmal besonders, denn er war einfach nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Also Standortbestimmung weiß ich nicht so richtig, ob das das richtige Wort ist für das, was Jannik Sinner da machen musste. Aber die gute Nachricht aus seiner Sicht ist, sein Spiel ist da, es funktioniert und die Prüfsteine werden kommen. Ich habe das Draw hier gerade nochmal vor mir. Es ist ja ein Viertelfinale möglich, laut Setzung mit Ben Shelton. Das würden wir, glaube ich, alle gerne sehen. Ein bisschen schade ist es ja, dass Joao Fonseca rausgegangen ist in Runde Nummer 1. Sonst hätte Jannik Sinner in der dritten Runde ja gegen ihn spielen können. Das hätten sich, glaube ich, auch viele gerne angeguckt. Ich drehe mein Draw einmal um, gucke auf die andere Seite, auf die obere Hälfte und sage noch was zu Daniel Medvedev. Der hat in der ersten Runde gespielt gegen Jesper de Jong, den Niederländer. War ein Dreisatzerfolg. Bei Medvedev, da gucken auch viele sehr gespannt drauf. Der ist ja gut reingekommen ins Jahr 2026. In der Vorbereitung hat er stark gespielt, hat eine Änderung vorgenommen in seinem Team. Mittlerweile ist ja Thomas Johansson mit dabei. Ich fand Medvedev ziemlich ruhig. Jetzt kann man natürlich sagen, Dreisatzerfolg gab jetzt auch nicht so extrem die Gründe dafür, dass er mal wieder ausrasten könnte. Das ist auch nicht passiert. Auf den würde ich schon mal ein Auge werfen. Das ist ja so, dass Felix Auger-Aliassime da unten rausgeflogen ist oder ja nicht mehr mit im Turnier ist. Der war in 7 gesetzt. Das wäre also ein mögliches Achtelfinale gewesen. Medvedev im gleichen Viertel wie Alexander Zverev. Also wer weiß, ob die sich auch noch über den Weg laufen. Ich kann erstmal nichts Negatives sagen zu Medvedev. Der hat auf der Pressekonferenz gesagt, dass er sein Netzspiel ein bisschen verbessert hat und dass er öfter auch am Netz auftauchen will. Das hat er tatsächlich getan. Also der ist echt oft am Netz vorne gewesen und hat da auch eine ganz gute Ausbeute gehabt. Ja, bisschen schwankend auf jeden Fall. Er hätte das früher dicht machen können, braucht am Ende noch einen Moment, aber ich glaube, alles erstmal soweit in Ordnung. Ich melde mich dann gleich nochmal zu zwei Damen, die ich auch kommentiert habe.
Ja, vielen Dank, Dennis, an der Stelle schon mal. Diese Überleitungsvorlage, die verwandeln wir doch auch gerne und kommen damit zu den Kandidaten, die eben noch eine größere Rolle im Turnierverlauf spielen könnten. Medvedev hat Dennis jetzt eben schon genannt. Da müssen wir vielleicht noch kurz dazu sagen, dass Dennis da die erste Runde von ihm kommentiert hat, falls es nicht ganz klar geworden ist. In der Zwischenzeit hat er ja schon zum zweiten Mal gespielt. Auf den bin ich tatsächlich auch sehr gespannt im weiteren Turnierverlauf. Der hat sich ja schon so ein bisschen gefangen die letzten Wochen, würde ich sagen. Aber auch das, Stefan, gebe ich gerne an dich weiter. Was sagst du zu Daniel Medvedev einerseits? Und hast du noch weitere Namen auch auf der Liste, auf die man achten sollte? Zumindest bis zum Finale, weil da gehen wir wahrscheinlich ja eh wieder von den zwei gleichen aus.
Ja, auf jeden Fall. Medvedev habe ich auf der Liste, hat heute den ersten Satz im Tiebreak gegen Alice verloren, aber hat sich dann gut gefangen und gut durchgezogen. Ich finde, bei ihm fällt halt auch auf, dass er wirklich jetzt, ja, nicht nur, dass er da jetzt mehr gewinnt oder so, er spielt auch wieder anders. Also seit Herbst hat er ja den neuen Coach Thomas Johansson und ich finde schon, dass die ein bisschen Spiel umgestellt haben, vielleicht, ja, back to the roots könnte man es nennen. Das heißt, wieder offensiver spielen, nicht 5 Meter hinter der Grundlinie versuchen, alles wegzurennen. Das funktioniert heute einfach gegen die Art Spieler nicht mehr. Und er ist auch ein bisschen älter geworden inzwischen und hält das halt nicht 5 Stunden durch. Im ersten Match hat er 47 Winner in 3 Sätzen geschlagen. Heute war es jetzt 46 Winner. Also so viel hat er, also 93 Winner zusammen. So viel hat er, glaube ich, in den ersten 3 Monaten letztes Jahr nicht geschlagen. Der Aufschlag sieht auch wieder besser aus. Ich finde, dass das auf jeden Fall auch ein wichtiger Faktor bei ihm. Bei den Winnern finde ich natürlich auch interessant, dass das jetzt, weil man hörte ja oft, okay, es liegt an den Bällen und damit kann keiner mehr Winner schlagen, der nicht die Power von Carlos Alcaraz hat. Ja, also kann schon sein, aber vielleicht liegt es auch zum Teil daran, dass man halt, wenn man halt 5 Meter unter der Grundlinie steht, dass es dann schwerer ist. Das kann man natürlich auch mal beobachten. Ansonsten für mich die üblichen Verdächtigen, wobei ich Shelton und Fritz halt auch Gesundheitsfragen habe. Also Sheltons Schulterverletzung, die hat sich bei den US Open zugezogen, die hat sich doch ein bisschen länger hartnäckig gehalten. Jetzt sieht's besser aus, deswegen gucken wir mal. Bei Fritz, diese Kniebruchsache, immer wieder diese Probleme, Entzündung da drin, da habe ich schon ein bisschen mehr Bedenken, der hat mir in dem Jahr noch nicht so gefallen. Musetti habe ich eben erwähnt, 2-mal jetzt aufgegeben, also da bin ich noch ein bisschen, ja, also ich glaube schon, dass der sich schon durchwurstelt, aber ich sehe den jetzt nicht ganz weit kommen. Und dann haben wir halt noch so, der Menor muss man immer achten, aber den traue ich halt nicht zu, die ganz großen Jungs zu schlagen. Und dann gibt's halt noch den verrückten Bublik. Aber wir können ja einfach so ein kleines Power-Ranking auch wieder machen. Ich sag wie immer da vorne weg, für mich geht's da nicht darum, dass 1 und 2 im Finale gegeneinander spielen. Das kann sein. Für mich ist es wirklich so ein bisschen, okay, wer könnte am ehesten das Turnier gewinnen? Wer ist am besten in Form? Ja, wer sieht am stärksten aus? Also gut, wer das Turnier gewinnen könnte, wären bei den Herren ehrlicherweise keine 5 wahrscheinlich, aber kannst ja trotzdem mal versuchen, eine Top 5 aufzustellen.
Jo, das mache ich gern. Ich muss trotzdem noch mal einmal ganz blöd nachfragen. Wo meintest du, hat Musetti aufgegeben? Weil ich habe jetzt mal so parallel im Hintergrund nachgeschaut und das Finale von Hongkong hat er durchgespielt. Deswegen bin ich ja gerade nicht ganz sicher.
Er war, glaube ich, am Ellbogen verletzt. Vielleicht hat er dann den nicht, dann habe ich das verwechselt. Aber er hat gegen Zverev das Exhibition-Match aufgegeben.
Ah, okay. Gut, danke für die Erklärung. Hat mir das auch noch mal, ja, abgearbeitet, weil ich hatte tatsächlich überlegt bei Platz 5 zwischen Musetti und Zverev. Hab mich am Ende für Zverev jetzt entschieden, hab das spontan nach dem Match jetzt eben gemacht. Er hat mich noch nicht zu 100% überzeugt und erlebt eben viel vom Aufschlag gerade, das hast du vorhin jetzt auch schon gesagt. Also an einem Tag, wo der Aufschlag nicht so kommt, wird's, glaube ich, schwierig. Aber ja, Platz 5 heißt ja auch nicht, dass er mein oberster Titelfavorit ist. Von daher, ja, da finde ich, ist er eigentlich ganz gut angesiedelt aus meiner Sicht. Auf Platz 4 habe ich Alexander Bublik. Auch ein riskanter Call vielleicht, weil er noch nie weiter als in einem Viertelfinale war bei einem Grand-Slam-Turnier. Ich glaube, bei den Australian Open ist sogar Runde 2 sein bestes Ergebnis gewesen bis zu diesem Jahr. Aber wir sehen eben auch seit dem vergangenen Jahr einen anderen Alexander Bublik als zuvor. Von daher, er hat jetzt auch nichts zu verlieren, hat keine Punkte vom letzten Jahr zu verteidigen von Melbourne. Also glaube ich jetzt wirklich, dass er das Turnier gewinnt? Nein, aber wenn wir danach gehen würden, dann hätte dieses Power-Ranking bei den Herren halt auch wenig Sinn, weil dann wird es halt nur aus 2 Leuten bestehen. Und da wir auch so ein bisschen nach vorn gehen wollen und er eben in Hongkong den Titel auch geholt hat, die erste Runde gegen Brooksby fand ich eigentlich auch ganz souverän, ist jetzt auch nicht der einfachste Gegner, auch wenn der vielleicht noch nicht so in Form war. Ja, ist Bublik meine Nummer 4. Auf 3 Daniil Medvedev. Letztes Jahr katastrophales Grand Slam-Jahr gehabt. Wie es jetzt aktuell läuft, hast du eben schon gut zusammengefasst. Will ich deswegen gar nicht noch groß wiederholen. Solange er seinen Aufschlag im Griff behält, ja, traue ich dem schon relativ viel zu dieses Jahr.
Oh wow, da fehlt aber einer jetzt.
Ja, bin ich gespannt. Da habe ich dann irgendeinen komplett übersehen, aber ich bin gespannt,
ja, wie du gleich nennst. Der hat erst 24 Grand Slams geholt, alles
ja,
gut.
Ja, ach so, ja, das hätte ich vielleicht davor sagen müssen. Also Novak Djokovic hat es bei mir nicht reingeschafft. Vielleicht wäre er noch auf 1 gekommen, weißt du ja nicht. Nein.
Ja.
Also, nee, da muss ich sagen, der letzte Grand Slam-Titel ist mir bei dem einfach zu weit her. Und gerade so Best of 5 finde ich, glaube ich nicht, dass er da die Chancen noch hat gegen, ja, eigentlich, ja, viele Spieler, die ich jetzt gerade genannt habe, zumindest wenn es halt Richtung Viertelfinale, Halbfinale geht, wo er schon viele Partien eben hinter sich hat. Und man kann seine Form eben aktuell noch nicht so gut einschätzen, weil er eben noch nichts gespielt hat in diesem Jahr. Und da es ja auch so ein kleines Form-Ranking ist, ja, habe ich ihn hier an der Stelle mal ausgeklammert. Vielleicht war es noch ein bisschen spannend zwischen 2 und 1. Ich habe mich jetzt für Carlos Alcaraz auf der 2 entschieden. Auch da ein bisschen fies, weil wir schon 2 Matches von Alcaraz gesehen haben, aber erst ein halbes von Sinner. Aber ja, ich glaube, so ein kleines Fragezeichen bleibt vielleicht doch mit Ferrero, mit der Geschichte. Und es war bis jetzt auch nicht so sein Turnier von Carlos Alcaraz, die Australian Open. Also das Finale traue ich ihm auf jeden Fall schon zu. Aber selbst wenn es dann zum Aufeinandertreffen mit Sinner kommt, dann wäre der für mich der Favorit. Er mag diesen Court einfach mega gern. Je länger das Turnier andauert, desto mehr mag er den Platz gefühlt noch, wenn er noch schneller wird. Er hat diese 2 Australian Open-Titel im Rücken. Und ja, deswegen gehe ich mit dem 3. Australian Open Titel in Folge von Jannik Sinner und bin jetzt sehr gespannt, wie dein Ranking aussieht.
Ja, gar nicht so viel anders, bis auf einen Namen. Also ich hatte auch ich möchte ja fast von der Kof Nummer 5 reden, aber am Ende, wenn ich mich für einen entscheiden muss, fliegt er eben ganz knapp raus. Das ist Alexander Bublik heute gegen Fucsovics. Im 3. Satz kurz gewackelt, 2-5 zurückgelegen, aber dann trotz 2-Satzführung den Satz da nicht hergeschenkt, was er früher immer gemacht hat, sondern den noch 7-5 gewonnen. Also hätte ich ihn in Runde 1 auf die Frage, ob er die Tage Pause zum Training nutzt, nicht sagen hören, dass er eh nicht so gern trainiert, hätte ich jetzt wirklich gedacht, dass bei dem irgendwie ein Körpertausch stattgefunden hat. Also der ist richtig gut in Form. Die Sache ist nur, ich habe es dann am Ende tatsächlich nach Titelwahrscheinlichkeit zugetraut und das sehe ich dann doch ehrlicherweise nicht. An 5 daher Alexander Zverev, da habe ich zwischendurch auch von 4 bis gar nicht drin im Match hin und her geswitcht. aber ich setze ihn mal an 5, weil das schon größere Teile auch gut heute waren. Manches deutet auf alte Muster hin. Ja, das mit dem Fuß ist so eine kleine Unsicherheit zu dem. Daher kann ich ihn jetzt in einem Power-Ranking nicht noch höher packen. 4, Daniil Medvedev. Hätte ich vor Jahresstart nicht gedacht, dass ich den unter die ersten 10 in den Power-Ranking packe, aber habe die Änderung in seinem Spiel erwähnt, dieser offensive Ansatz, der verbesserte Aufschlag, mögliche Viertelfinalduell mit Zverev, wo er ja oft schon meist in großen Duellen die Oberhand behalten hat, das haben dann schon dazu geführt, dass ich ihn jetzt knapp vor Zverev gesetzt habe. An 3 für mich klar Djokovic, der ist seine eigene Insel. Ich verstehe, was du meinst, weil halt die Frage ist, ob der am Ende bis dahin noch Energie hat und durchhält. Aber von den Fähigkeiten traue ich es ihm halt einfach 3-mal eher zu als den anderen, die nicht Sinner und Alcaraz heißen. Fand auch sein Niveau in der ersten Runde hätte gereicht für alle, außer die beiden. Deswegen gehe ich jetzt mit ihm, auch wenn man natürlich schauen muss, ey, ist da noch genug Kraft im Halbfinale da? Ich finde, trotzdem auf dem Zettel haben, tue ich ihn immer. Ja, und dann ansonsten wie du eigentlich. Die 2 heben sich vom Rest ab. Ich habe auch kein Problem, wenn die jemand umgedreht sortiert hat. Momentan habe ich so, weil halt Australien, wo sind da die Bedingungen schon recht gut liegen. Das haben wir ja gesehen in den letzten Jahren. Er sehr stabil wirkt. Dazu die Coaching-Situation mit Alcaraz, was ich vielleicht erst einspielen muss. Deswegen packe ich Alcaraz an 2 und Sinner an 1. Aber auch wie immer gilt hier, Alcaraz kann natürlich jederzeit diese Peak-Form erreichen oder Sinner einen schlechten Aufschlagtag haben. Dann kippt es. Also es ist nie eine Überraschung für mich, wenn einer jetzt von den beiden den anderen schlägt.
Nee, das würde ich tatsächlich genauso sehen. Haben wir das schon mal geklärt? Wir haben noch gar nicht über die anderen Deutschen gesprochen, außer über Alexander Zverev. Das können wir jetzt gerne nochmal schnell nachholen, denn neben ihm und Jannik Hanfmann waren natürlich auch noch 2 weitere am Start. Justin Engel gehörte nicht dazu, der ist in der ersten Quali-Runde gegen den Briten George Lofhagen ausgeschieden. Aber Daniel Altmaier und Jan-Lennard Struff haben es geschafft, also waren eh im Hauptfeld. Das war die gute Nachricht. Die schlechte ist, der Aufenthalt war dann doch eher kurz. Daniel Altmaier, der hat die ersten 2 Sätze gegen Marin Cilic gar kein Land gesehen. Also dem kamen, glaube ich, auch die Außenplätze vielleicht nicht so entgegen, die wohl so ein bisschen schneller sind als die großen Courts. 0-6, 0-6, 6-7 ist das aus Altmaiers Sicht ausgegangen. Dann in der Struff, der konnte es ein bisschen spannender machen, musste dann aber auch nach 5 Sätzen die Segel streichen gegen den Tschechen Vít Kopřiva, die aktuelle Nummer 101 der Welt. Auch das natürlich bitteres Ergebnis, weil Struff dadurch jetzt auch wahrscheinlich wieder in viele Qualis muss in diesem Jahr, ist jetzt immer noch im Ranking so um die 80 rum. Also ja, auch nicht ganz ideal gelaufen da aus deutscher Sicht. Stefan, gern noch deine Einschätzung zum deutschen Abschneiden auf Herrenseite allgemein, Zverev ausgeklammert.
Ja, also Hanfmann habe ich ja schon gelobt, das war Maximum rausgeholt, finde ich, gegen Carlos Alcaraz. Kann man mal verlieren. Sein Aufschlag gefiel mir noch ein Tick besser. Eventuell hilft es da, jemanden als Coach zu haben, der schon mal Ivo Karlovic trainiert hat. Engel, schade mit der Quali gegen Lofhagen. Er hat gerade so ein bisschen Probleme mit dem Return für meinen Geschmack. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal festgestellt. Geht sehr häufig in Tiebreaks, aber gut, Saisonstart. Wir schauen mal weiter, wie er sich hocharbeitet. Ich sehe einen Kehr oder einen Hoda schon ein Stück weiter, aber die sind auch ein Jahr älter, deswegen alles entspannt. Er hat noch Zeit. Altmaier, hast du gesagt, ich weiß nicht, wer den Aufschlag bei 06, 05 von ihm gesehen hat, aber der ist vor dem ersten Bodenkontakt, also der erste Bodenkontakt war bereits bevor er das Netz erreicht hat, so war der Aufschlag. Und das hat die ersten beiden Sätze von ihm ganz gut zusammengefasst. Er hat erklärt, dass er in der Vorbereitung sein Spiel umgestellt hat, was eben im Training oder auch Trainingsmatches wohl gut funktioniert. In richtigen Matches offensichtlich nicht. Es war jetzt nicht das erste Mal. Er hat in Adelaide einen Satz zu 0 verloren, er hat in Brisbane einen Satz zu 0 verloren. Im dritten hat er dann eben gegen Cilic auf sein altes Spiel umgestellt, das war dann besser. Aber ich steinige ihn dafür nicht, dass er es versucht. Sein Spiel ist für Sand gut. Auf Hartplatz hat er halt Limits, trotz Steigerung im vergangenen Jahr. Und probier was aus. Ich finde das richtig. Das würde ich auch Zverev übrigens immer zugestehen. Dann geht halt mal was schief. Aber nur so kannst du einen Schritt vorne machen. Und wer weiß, vielleicht zahlt sich langfristig für Altmaier sogar aus. Struff war sehr schade. Ja, der war eigentlich im vierten Jahr auch schon Break 4 und dann 40-0, glaube ich. Und dann hat er echt ein bisschen den Faden verloren. Und im fünften Satz ging dann nicht mehr viel. Das war ein bisschen unnötig, die Niederlage. Aber gut, er hatte jetzt in den ersten Monaten, glaube ich, vergangenes Jahr auch nicht die allerbeste Saison. Also noch nicht allzu viel zu verteidigen. Muss halt dann schauen, dass er sich da stabil in den Top 100 halten kann. Aber ja, da drücken wir ihm die Daumen.
Wir können zumindest Kevin Kravitz und Tim Pütz nochmal kurz erwähnen, um auch was Positives aus deutscher Sicht nochmal zu sagen. Die haben nämlich im Doppel sich in der ersten Runde gegen Valentin Vacherot und Arthur Rinderknecht durchgesetzt, die hier als Familiendoppel am Start waren, sind ja Cousins. Also ja, das die gute Nachricht. Ansonsten im Einzel die Bilanz eben sehr durchwachsen. Und das sieht leider auch bei den Damen nicht viel anders aus, muss man sagen. Zu denen kommen wir nämlich jetzt. Ich würde aber auch gerne hier mit der positiven Nachricht aus deutscher Sicht einsteigen. Es gab nämlich auch ein deutsches Highlight in der ersten Runde, und zwar in Form von Laura Siegemund. 0-6, 2-5 und 15-30 stand es da schon aus ihrer Sicht gegen Ludmila Samsonova. Aber, und damit Grüße an meine Mutter, die das immer sagt, es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Ne? Ja. Also dieses Motto hat sich Siegemund auch scheinbar vorgenommen am Montag oder auch gelebt, denn sie hat diese Partie noch gedreht und daraus ein 0-6, 7-5 und 6-4 gemacht. Also eins muss man wirklich festhalten, Stefan, Laura Siegemund, die ist und bleibt eine Kampfsau.
Ja, also ich kenne noch das Motto, it ain't over until the fat lady sings, aber ja,
ja.
Im Prinzip
kommt das Gleiche raus. Ja.
Kommt aufs Gleiche raus, genau. Ja, also bei Siegemund fehlen mir langsam die Worte. Das macht keinen Sinn, dass sie das Match gewonnen hat, ganz ehrlich. Also Samsonova war so viel besser bis 6-0-5-2. Und ja, können wir schauen, was hat Siegemund taktisch verändert. Da fiel natürlich auf, dass sie diesen Slice in den Sätzen 2 und 3 deutlich häufiger spielte, die Court-Position auch veränderte, näher an der Grundlinie sich aufhielt. Da muss man so fair sein und auch erwähnen, dass sie das schon ein bisschen länger im zweiten Satz versucht hat, wo es noch nicht so lief. Samsonova haben dann ein bisschen die Nerven geflattert, das hat ja auch Siegemund gesagt, das hat sie auch gemerkt. Behält die den Kopf und die serviert zweimal zum Match gewinnen, dann ist es vorbei. Aber es gibt nur ganz wenige Spielerinnen, die dieses Match gewonnen hätten trotzdem. Weil am Ende hat es damit natürlich zu tun, wie Siegemund da dran bleibt und es mit ihrem Kopf wirklich gewinnt. Ihre mentale Stärke, das finde ich so beeindruckend. Sie hat selbst sogar zugegeben, dass sie jetzt zwischendrin nicht mehr an den Sieg glaubte unbedingt. Aber sie hat das getan, was man immer so sagt. Punkt für Punkt spielen und versuchen, der Gegnerin es möglichst schwierig zu machen. Ja, das sagen immer alle, aber bei Siegemund, der kaufe ich das ab. Das ist so beeindruckend, das finde ich, das siehst du. Klar ist sie auch eine fantastische Tennisspielerin, aber sie hat halt jetzt schon im vergangenen Jahr auch mehr aufs Doppel fokussiert und mit dem Alter und alles. Deswegen meine ich das wirklich als riesiges Kompliment, weil ihr Ranking und ihre Erfolge, die übersteigen das, was ihr Tennisspiel gerade eigentlich erreichen kann. Aber sie löst es einfach im Kopf, weil sie da so stark ist und das ist phänomenal. Die Reise muss auch nicht vorbei sein jetzt, weil es geht gegen die australische Qualifikante Madison Ingles. Also die Stimmung dürfte da sein. Siegemund wird da auch ihren Teil dazu beitragen. Die hatte aber die Australierin ein 3-Stunden-Match zum Auftakt. Also auch in der Quali einige harte Matches. Gegen Korpatsch hat sie gewonnen und dann ein paar Dreisatz-Matches noch. Also mal schauen, wie lange deren Kräfte noch reichen.
Ja, auf die Partie bin ich auch sehr gespannt. Ich glaube, zum Zuschauen ist es nicht ganz so freundlich, die Uhrzeit. Ich meine, es ist das erste Match, glaube ich, sogar direkt am Donnerstag.
Ja, in der Nacht auf jeden Fall.
Ja, also eher lange wach bleiben wahrscheinlich, ist da die Devise. Ja, aber das ist auf jeden Fall die positive Erscheinung gewesen aus deutscher
ist
Sicht.
Das zweite Match nach Katschanow, also eher 4 Uhr nachts.
Doch, ja, das ist natürlich eigentlich die schlimmste Uhrzeit von allen, finde ich persönlich. Aber vielleicht gibt es ja welche von euch, die auch irgendwie in krassen Schichten arbeiten. Vielleicht, ja, oder dafür extra aufstehen, dann auch großen Respekt auf jeden Fall. Aber vielleicht oder sicherlich lohnt es sich ja dann auch. Wir müssen über die anderen drei deutschen Spielerinnen noch sprechen. Tatjana Maria, Eva Liss und Ella Seidel. Für die ist das Turnier schon nach Runde 1 zu Ende gegangen. Auch hier nochmal schnell die Ergebnisse. Maria verliert in 2 Sätzen gegen Petra Marcinko. Ella Seidel hat immerhin einen Satz gewonnen gegen Oksana Selegmetova, hat am Ende dann aber auch den kürzeren gezogen. Und auch für Eva Liss gab es eine Dreisatzniederlage gegen Sorana Kistea, die ja angekündigt hat, ihre Karriere nach dieser Saison zu beenden. Mit 3-6, 6-4, 6-3 hat sie sich gegen Lies durchgesetzt. Das war über lange Strecken echt eine enge Partie, meinte ich, sorry. Für Lies natürlich ein bisschen bitter, weil sie jetzt dieses Achtelfinale aus dem Vorjahr eben zu verteidigen hatte und jetzt viele Punkte flöten gegangen sind. Was kannst du uns noch zu den dreien sagen, Stefan?
Ich mach mal deine Reihenfolge und fange mit Maria an. Da kam der Aufschlag leider zu wenig, was sie gegen diese talentierte Marcinko dann zu schnell unter Druck gesetzt hat. Das hat schwierig gemacht, ihr übliches Spiel, ein bisschen mit Slice, mal Netzangriffe, so richtig durchzuziehen. Seidel mache ich mir jetzt langfristig keine Sorgen, aktuell aber schon ein bisschen, weil ich das gegen Auckland, gegen Sonny Cartel war schon nicht gut. Da, die sollte nochmal ungefähr Level sein, da hat sie 1-6 oder 3-6, 1-6 verloren. In Horbert dann gegen Katie Wollinetz erst, dann ist sie als Lucky Loserin reingerutscht ins Hauptfeld, hat dann ein einziges Spiel gegen Anna Bonda gewonnen. Und jetzt gegen Select Metova hast du es erwähnt, das lief so ähnlich, es blitzte zwischendurch auf, der zweite Satz war deutlich besser, aber es sind so Phasen drin, wo sie gerade nichts trifft, also sie hat zwischendrin einmal 7 Spiele in Folge verloren und am Schluss nochmal 6 Spiele in Folge, und da wirkt sie teils schon ein bisschen sehr verkrampft, dann teils sogar verzweifelt am Ende. Der Druck scheint ihr aktuell noch ein bisschen zuzusetzen, das habe ich auch beim Billie Jean King Cup gefühlt so von der Seite ein bisschen beobachtet. Also ist der Druck nicht so groß, war im ersten Match quasi echt stark. Und als es dann um alles ging, ging dann bei ihr nichts mehr. Sie wird lernen, mit den Erwartungen umzugehen, denke ich. Ideal wäre bis zum Sommer. Dann geht es ja dann los, wo sie die Punkte zu verteidigen hatten. Der Druck ein bisschen steigt. Mit Abstrichen sehe ich es bei Liz sogar ähnlich. Die hat ja auch gesagt, dass sie sich selbst auch bei ihren Grand-Slam-Debüts oft dann so viel Druck gemacht hat und das ein bisschen gehemmt hat. Da war die Lucky-Loser-Nummer im vergangenen Jahr echt vom Vorteil, wo sie eigentlich schon raus war. Und da schien sie sich nicht mehr so viel Druck zu machen, einfach zu genießen, dass sie diese zweite Chance erhalten hat. Und gegen Kistea fand ich interessant, dass sie jetzt sehr auf die Aufschlagquote gefühlt achtete. Also es war ein bisschen abgeschwächter Errani-Stil fast. Möglichst viele erste Aufschläge ins Feld kriegen, über 70%, ohne viel Risiko. Weil der zweite Aufschlag von ihr natürlich sehr angreifbar ist. Das birgt halt gegen aggressive Return-Spielerinnen ein bisschen Risiko auch. Lys hat lange Zeit selbst sehr, sehr stark returniert. Leider ist dann die Fehlerzahl bei ihr so ein bisschen nach oben geschossen. Im dritten Satz waren es 22 leichte Fehler. Das ist zu viel. Wir haben die Kniebandage bei ihr auch gesehen. Darf man nicht unerwähnt lassen. Ich finde, sie hat sich sehr gut bewegt eigentlich. Kurz dachte man im dritten Satz, aber am Ende hat sie sich wieder sehr gut bewegt. Sie hat gemeint, dass sie sich schon leicht gehandicapt gefühlt hat. Kann natürlich bei so einem Duell auf Augenhöhe auch ein paar Prozentpunkte ausmachen. Bisschen doof, dass sie jetzt natürlich im Ranking wieder Richtung 60er-Region zurückfällt. Aber auch kein Beinbruch. Sie hat jetzt ein paar Monate Zeit, wo sie ein bisschen weniger zu verteidigen hat. Da kann sie sich dann auch wieder zurückkämpfen. Und bei den Grand Slams hat sie jetzt auch nur noch in Anführungszeichen zweite Runden stehen.
Ja, ich glaube trotzdem, dass man festhalten kann, dass es insgesamt zu unkonstant ist, was die deutschen Spielerinnen und Spieler bei den Grand Slams abliefern. Also ja, klar, Alexander Zverev kann man da ein bisschen rausnehmen. Ich würde auch Laura Siegemund ausklammern, die ja auch im vergangenen Jahr eben zweimal Runde 3 hatte und dieses starke Viertelfinale in Wimbledon. Aber ansonsten fehlt mir da schon so ein bisschen die Konstanz. Ja, eine Ella Seidel hast du angesprochen, sehe ich genauso. Die hat sich letztes Jahr echt gut entwickelt. Diese gewisse Portion Erfahrung, die wird schon noch kommen mit der Zeit. Aber ich glaube, alle Erstrundenniederlagen der Deutschen waren gegen Gegnerinnen und Gegner, die schlechter gerankt waren als die Deutschen selbst. Und das, finde ich, kann insgesamt jetzt keine zufriedenstellende Bilanz sein. Also auch bei den Damen, wie gesagt, ich bin da auch relativ positiv, was die Zukunft angeht. Wir haben da schon öfter drüber gesprochen. Auch wenn man in Richtung Porsche Talentteam blickt, da wurden die Namen ja auch gerade wieder bekannt gegeben. Also ich glaube, da wird schon noch einiges kommen, aber wir können ja nur das bewerten, was jetzt gerade passiert. Und da wäre es, glaube ich, aus deutscher Sicht gut gewesen, wenn wir zumindest noch eine weitere Frau da in Runde 2 gehabt hätten. Vielleicht geht da ja auch im Doppel noch ein bisschen was. Zumindest Liz und Siegemund sind da jetzt mit ihren Partnerinnen noch am Start zum Zeitpunkt unserer Aufnahme. Aber ja, das ist jetzt so aktuell der Status quo. Ja, mehr zu den Deutschen würde ich sagen in der Folge dann in der kommenden Woche. Stefan, auch hier müssen wir natürlich nochmal über die Turnierfavoritinnen sprechen auf Damenseite. Wenn ich hier so auf die obere Hälfte meines Draws schaue, da stechen mir vor allem die Namen Coco Gauff und Arina Sabalenka ins Auge. Auch zu denen gern eine kurze Einschätzung von dir und vielleicht kannst du uns da gleichzeitig auch schon so ein paar Namen mitgeben, die vielleicht auch zu Stolpersteinen werden könnten für die beiden.
Ja, gerne. Also bei Sabalenka sehe ich es ein bisschen ähnlich wie bei Sinner. Da gibt es aktuell noch nicht zu viel zu sagen. Da bin ich sicher, dass wir in den nächsten beiden Wochen noch genug über sie reden werden. Das einzige Match in den vergangenen 30 Tagen, wo sie ein bisschen überfordert teilweise aussah, war halt gegen Halbprofi Nick Kyrgios. Aber in jetzt Titel in Brisbane danach. Ich finde auch, wie sie gegen Kies, Muchova und Kostjuk da gespielt hat und wirklich nichts zugelassen hat, gegen teils doch unterschiedliche Spielstile, nicht einen Satz abgegeben hat. Das hat schon sehr souverän gewirkt und auch jetzt in Melbourne bisher. Jetzt wartet Neuösterreicherin Potapova. Da erwarte ich eigentlich auch nicht zu viele Probleme. Achtelfinale fände ich interessant, Mboko oder Tausen, die Tausend hat ja auch schon einige enge Kämpfe geliefert. Mboko, die Aufsteigerin, das würde ich mir schon angucken. Ansonsten dennoch glaube ich, dass, ja, also ich rechne es schwer damit, dass Sabalenka ins Halbfinale kommt. Dann mindestens, dann könnte eine Coco Gauff warten, was sicher interessant wäre. Deren ersten Runde hat mich jetzt nicht so umgehaut. 7 Doppelfehler, 31 leichte Fehler, aber jetzt in Runde 2, heute Nacht war das gegen Danilovic schon deutlich besser, die Fehler halbiert. Gerade hinterm ersten Aufschlag sehr stark in die Tage auch. Da ist sie wirklich gefährlich und ihr Sieg gegen Świątek beim United Cup, der dürfte auch nochmal ein bisschen Selbstvertrauen geben. Auch wenn sie kurz zuvor auch schon fairerweise gegen Spanien einen ziemlich rätselhaften Auftritt hatte. Aber du weißt bei ihr einfach nie, was du kriegst. Jetzt kommt Hayley Baptiste, Landsfrau. Ich hatte die ja vergangenes Jahr in meinem Team. Ich finde die schon gut und tricky, aber ich glaube, dass Gauff sowas dann aussitzen kann mit ihrer Defensive irgendwie und löst. Ich glaube wirklich, bei ihr ist die größte Gefahr, dass sich an einem Tag mal Vorhand und Aufschlag verabschieden. Dann wird es immer problematisch, aber ich sehe jetzt bei ihrer Ecke mein Achtelfinale. Navarro ist schon raus. Muchova wäre natürlich möglich, aber die liegt Gauff sehr gut. Also das Matchup mag Muchova gar nicht. Deswegen würde mich alles andere als ein Viertelfinale bei Gauff sehr überraschen. Dann könnte natürlich eine Andreeva kommen. Das wäre dann nochmal interessant.
Dann wagen wir noch den Blick auf die untere Hälfte. Da tauchen unter anderem Namen wie Amanda Nisimova und Iga Świątek auf. Świątek ist ja genauso wie Alcaraz auch auf der Jagd nach dem Karriere-Grand Slam. Ob das jetzt in diesem Jahr gelingt, ich bin gespannt. Ihr Saisonstart war ja so ein bisschen wechselhafter. Wir erinnern uns da auch noch gut an ein sehr enges Match gegen Eva Lys beim United Cup. Das hat sie damals noch gewonnen, aber ich finde, es fällt schon auf. Also gegen die großen Namen hat sie sich bislang dieses Jahr doch eher schwer getan. Mal gucken, wie sich das dann in Melbourne verhält. In Runde 1 hat sie jedenfalls gegen Yue Yuang aus China in 2 Sätzen gewonnen. Die Details, Stefan, würde ich dir wieder überlassen. Wie nimmst du Iga Świątek bislang wahr?
Ja, also es ist schwer einzuschätzen. Sie hatte 6 Matches in dem Jahr. 2 habe ich gut gefunden. 4, naja. Auch wenn ihre Jahresbilanz 4-2 ist. Sie zeigt einfach viele Dinge, die wir bei ihr öfter schon angesprochen haben, die sie irgendwie nicht abstellen kann. Also wenn es nicht läuft, versucht sie irgendwie nicht durch ihre Beine und Defensive sich irgendwie da Sicherheit zu holen, sondern betreibt dann wildes Ballbashing, was halt oft schief geht. Das ist nicht ihr Spiel. Sie verfällt unter Stress immer noch oft in Hektik, was zu vielen leichten Fehlern führt. Das war in dem Match das in dem Jahr gut zu sehen, dass ihr zweiter Aufschlag Probleme macht. Das war, da ist sie wirklich angreifbar. War auch in der ersten Runde gegen Yuan der Fall. Zudem hat sie sich da eben 21 leichte Fehler im ersten Satz geleistet. Was gut war aber, das will ich auch nicht unerwähnt lassen, ist, dass sie da dran geblieben ist und es dann wirklich noch gedreht hat und dann nicht zu sehr ins Negative und alles verfallen ist. In sich, sonst fällt halt auf, dass sie sich ein bisschen wie Zverev auch auf der Vorhand leicht verunsichern lässt, wenn da Bälle nicht kommen oder wegfliegen. Die hat jetzt gegen Erstrundenmatch teilweise ihre Vorhand umlaufen, um mit der Rückhand schlagen zu können. Das sendet natürlich auch ein Zeichen auf die andere Seite. Da würde ich ihr ganz ehrlich jeden Ball danach auf die Vorhand setzen. Im zweiten Satz hat sie sich aber gesteigert. Also da auch dann wieder probiert mit der Vorhand mehr und es lief dann besser. Das muss sie machen, ähnlich wie bei Zverev. Deswegen, ich will es nicht zu schlecht reden, das ist Iga Świątek. Das hat in Wimbledon auch in den ersten beiden Runden so lala begonnen und dann hatte der Zug keine Bremsen mehr. Also ihr Draw sieht auch ganz gut aus. Buskova jetzt, ja nett, die hat ein schönes Spiel, aber ich kann normal nicht Świątek schlagen damit. Achtelfinale gegen Osaka könnte sein, wobei ich deren erste Runde noch wenig überzeugend fand. Vielleicht wird es auch Siegemund. Und dann Viertelfinale natürlich, da gucke ich ein bisschen auf Rybakina. Die ist immer gefährlich, wenn sie so weit kommt. Allerdings hatte Świątek das Matchup zuletzt auf ihre Seite gedreht. Und klar, ansonsten in der Hälfte ist natürlich noch Anisimova. Auf der liegen jetzt mehr Augenpaare als vergangene Jahre. Mal sehen, wie sie damit umgeht. Brisbane gegen Kostyuk verloren, recht klar. Die hat aber auch stark gespielt und das Finale erreicht. Trotzdem bin gespannt, wie Anisimova bei dem Turnier auftritt. Hatte vergangenes Jahr ja schon einige Schwankungen, viele Dreisatzmatches, die sie aber fast alle gewonnen hat. Bin ich gespannt, ob ihr das wieder gelingt in dem Jahr oder verliert sie dann auch wieder zu viel Energie für spätere Runden. Jetzt gegen Siniakova kann gefährlich sein, aber ist im Doppel schon stärker. Bisschen würde ich aufs Achtelfinale mit Noskova schielen. Da, das wäre, glaube ich, ein gutes Matchup gegen Anisimova, wobei da ja auch Ostapenko rumschwirrt und bei der weiß man ja nie, was rauskommt.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie du diese Namen dann auch in deinem Power-Ranking gleich einsortierst. Ich fand es gar nicht so einfach, kann ich schon mal sagen. Bevor wir das machen, lassen wir über Dennis nochmal zu Wort kommen, würde ich sagen. Denn er spricht auch nochmal über zwei weitere Namen, die man vielleicht auch nicht ganz außer Acht lassen sollte.
So, hallo zum Zweiten. Jetzt kann ich mir das Vorgeplänkel hier ein bisschen sparen und komme direkt zum Spielerischen. Ich kann noch was sagen zu Mira Andreeva und Naomi Osaka, weil ich die beiden auch kommentiert habe. Ich kann euch sagen, Andreeva gegen Vekic, das war ein super, super interessantes Match, bei dem viele auch nicht so genau gewusst haben. Andreeva, ja, wahrscheinlich in der leichten Favoritenrolle, aber Vekic vor sich, da weiß man auch nie, an einem guten Tag kann das auch zum Stolperstein werden. Und es ging am Anfang auch genau in diese Richtung. Erster Satz. Super umkämpft, es ging hin und her und Vekic kann sich den dann tatsächlich noch holen, obwohl sie zurückgelegen hat. Und dann war ich super gespannt auf die Reaktion von Mira Andreeva, weil wir haben ja schon oft auch bei der gesehen, dass es ja aus ihr rausbricht, dass sie die Fassung verliert, dass sie mit Tränen weiterspielt, dass sie gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Und da hat sich wirklich was verändert. Also sie ist sehr ruhig geblieben, sehr bei sich geblieben, holt sich dann den zweiten Satz und dann ist Vekic rausgegangen. Und dann konnte man beobachten, wie Andreeva zu Conchita Martinez gegangen ist. Und dann haben die nochmal ganz ruhig über ein paar Dinge gesprochen. Und Andreeva holt sich den dritten Satz dann mit 6-0. Da muss man natürlich auch dazu sagen, dass Vekic da ein bisschen die Power gefehlt hat. Da ist natürlich ein gewisser Altersunterschied dann schon da. Andreeva ist 18, Vekic ist mittlerweile 29. Also da sind ihr ein bisschen die Körner ausgegangen. Trotzdem, und das ist eigentlich das, was man hier auf jeden Fall mal rausstellen muss, da hat eine mentale Entwicklung, zumindest in diesem Spiel, stattgefunden bei Andreeva in Bezug auf Zeitpunkte, in denen es mal nicht so gut läuft. Also das hat sie sehr gut gelöst nach dem ersten Durchgang. So, dann vielleicht noch kurz zu Naomi Osaka. Die Bilder haben wir alle gesehen beim Walk-on-Court, die sind um die Welt gegangen. Ich will auch gar nicht das irgendwie groß bewerten. Es war nur einfach wahnsinnig überraschend. Ich habe das mit Patrick Steimel zusammen kommentiert und wir dachten erstmal, was passiert denn jetzt? Weil das ist ja schon sehr, sehr extravagant. Ich finde es einfach insofern spannend, weil das gar nicht so richtig zum Rest der Persönlichkeit von Osaka passt, die ja dann eher so ein bisschen ruhiger auch auf Pressekonferenzen ist, aber in solchen Momenten sich wirklich extrem in den Mittelpunkt stellt und die Blicke dann auf sich zieht. Da kann ja jeder jetzt damit machen, was er möchte. Rein spielerisch war auch das gegen Rusic, gegen die Kroatin, die eigentlich noch gar nicht so richtig auf der Liste hat. Das waren ihre ersten Australian Open. War das auch echt interessant. Osaka musste richtig kämpfen. Vorhand hat hier und da echt noch ganz gut geklemmt. Sie war da sehr dicht am Ball, aber hat sich durchgefightet und war dann, und das war, glaube ich, auch der Unterschied, vor allen Dingen in der entscheidenden Phase am Ende dann doch zur Stelle. Serviert da hinten raus wirklich mehrere Asse nacheinander und holt sich dann doch noch diesen dritten Satz mit 6-4. Schwierig, aber ein Achtelfinale mit Iga Świątek ist möglich und das würde ich mir anschauen.
Ja, dieses Quallen-Outfit bzw. dieser Walk-on-Court von Osaka, der hat auf jeden Fall für Gesprächsstoff gesorgt. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das jemand von euch noch nicht gesehen hat, aber falls doch, googelt es einfach mal. Ich glaube, wir sehen jetzt beide, also Stefan und ich, Osaka jetzt nicht im Favoritenkreis für den Titel, aber dieser Auftritt hat, glaube ich, auf jeden Fall wieder gezeigt, dass sie einfach ein Star ist, dass es auch ein Business ist so für sie und das eben auch so ein bisschen übers Tennis hinausgeht, aber wir wollen uns natürlich auf Sportliche fokussieren, weil das für uns dann doch ein bisschen wichtiger ist an dieser Stelle, Stefan. Hast du minimal noch Namen, die du ergänzen würdest? Ja, minimal natürlich nur. Also falls du noch Namen hast, neben Andreeva und denen, die wir eben schon gesprochen haben, dann hau raus, ansonsten können wir gerne auch zum Power-Ranking bei den Damen kommen.
Ja, ich mach's kurz, aber Noskova hatte ich ja schon erwähnt, Boko, ja, die Quallen-Lady auch, natürlich Kies als Titelverteidigerin, sind schon noch Namen, die man halt zumindest auf dem Zettel haben sollte. Andreeva würde ich ganz kurz noch ergänzen, weil sie es bei mir ganz knapp nicht unter die Top 5 geschafft hat. Genau das, was Dennis gesagt hat, mir auch aufgefallen, gerade gegen Vekic. Also sie im vergangenen Jahr hatte ich ja schon noch angesprochen, dass sie gerade zweite Saisonhälfte immer wieder schnell am Schimpfen war, genervt wirkte, teils bis zu lustlos, wenn was nicht so richtig lief. Und diesmal ist sie nach Satzverlust gegen Vekic echt ruhig geblieben, hat's gedreht. Heute gegen Sakkari war dann anderes Match, schnell 6-0, 2-0 vorne, dann aber 2-3 in Rückstand geraten, 11 Punkte in Folge verloren und trotzdem nicht total die Fassung verloren. Klar wird die dann ein bisschen unzufrieden, das ist normal, aber sie weiß, dass sie halt ruhiger werden muss und daran wurde auch gearbeitet und es scheint erste Fortschritte zu geben. Ihr Ausschlag macht ansonsten auch einen guten Eindruck, da kriegt sie auch einige freie Punkte. Ganz knapp hat es für die Top 5 nicht gereicht, aber weil ich packe an 5 eine, die ich nicht unbedingt aufgrund der Form da sehe, sondern einfach, weil sie ist, wer sie ist, Iga Świątek. ihr zweiter Satz in Runde 1 und ihr Draw haben sie ein bisschen gerettet, muss ich sagen, weil ihr Saisonstart hat mir nicht gefallen, speziell die Art, wie sie da mit Rückschlägen umgegangen ist. Aber weil dann müsste es wirklich wie in Wimbledon machen und alle wegfegen, weil wenn engen Situationen, wenn sie da so reagiert jedes Mal, dann kriegt sie ein Problem. Gleichzeitig sage ich auch, wir reden von Swiatek, ich nehme mir auch das Recht voraus, sie nächste Woche als Siegerin zu tippen, wenn sie jetzt meine Zweifel bis dahin wegwischt. An 4 habe ich Rybakina, die hatte eine schöne Siegesserie am Laufen, bis sie dann in Brisbane knapp an Muchova scheiterte. Da sage ich natürlich auch, gegen Muchova kann man mal verlieren. Aber nee, die wirkt für ihre Verhältnisse recht stabil. Klar, die hat halt diese gesundheitlichen Anfälligkeiten und dann immer mit Vukov im Hintergrund, du weißt nie, bin ich immer ein bisschen vorsichtig, trotzdem mal an 4. Anisimova an 3 tue ich mich auch schwer. Ich finde, man kann zwischen 3 und 6 auch würfeln. Noskova könnte ein größerer Stolperstein werden. Ansonsten erwarte ich sie eigentlich schon im Viertelfinale mindestens, wenn sie das jetzt nicht total ein bisschen aus der Fassung bringt, dass jetzt plötzlich mehr auf sie gucken. Gegen Swiatek hat sie halt 2-mal ganz gut ausgesehen. Gegen Rybakina wäre es dann, glaube ich, ein schwierigeres Matchup in einem möglichen Halbfinale. Die oberen 2 kommen tatsächlich beide bei mir, also aus der oberen Hälfte auch, also 2 Coco Gauff. Jederzeit ein Match möglich, wo du denkst, hui, wie hat sie denn in die Top 100 geschafft? Aber die hat halt Fähigkeiten, die es für jede unangenehm machen. Selbst Sabalenka, das haben wir in Paris gesehen. Und gerade in großen Matches wirkt sie eigentlich oft mental auch recht stark. Dennoch, Sabalenka ist die eine, wo ich mich einfach sehr wundern würde, wenn die nicht das Halbfinale erreicht. Auf die kannst du bauen. Und dann ist halt die Frage, behält sie die Coolness, wenn es in einem Match dann plötzlich doch mal eng wird und ja jemand den Schläger aus der Hand nimmt? Das ist noch ein bisschen schwer vorherzusagen. Aber sie war jetzt in Australien die vergangenen Jahre die Abstand konstanteste. Deswegen meine Nummer 1. Aber wie hast du denn?
Ja, ich habe schon ein paar ähnliche Namen, auch ein paar andere. Wie gesagt, ich fand, es gab da so viel Auswahl eigentlich, weil viele doch ganz gut in Form sind mit einer Pegula, mit einer Svitolina, mit einer Bencic. Rybakina war für mich auch noch so ein Fragezeichen. Das ist diejenige, die es bei mir knapp nicht in die Top 5 geschafft hat tatsächlich. Hauptsächlich, ja, weil sie mich
Bencic
nicht so...
Bencic habe ich tatsächlich vergessen, sorry. Ja. Die ist tatsächlich gut in Form, die habe ich gerade nicht genannt. Da sollte man schon auch gucken, das stimmt.
Ja, stimmt. Aber ja, auch da hat es ja noch nicht zum Grand-Slam-Titel gereicht. Ich glaube, Halbfinale war ja da das beste Ergebnis letztes Jahr. Ja, von daher, also nicht bei den Australian Open generell. Also ja, also ich fand es wirklich sehr schwierig, aber ich lese es jetzt einfach mal vor. Platz 5 habe ich auch, Iga Swiatek. Also von daher, gleiche Begründung wie du, sie hat mich auch noch nicht überzeugt, aber es ist eben Iga Swiatek und ich traue mich auch nicht, sie ganz außen vor zu lassen, daher Platz 5. Auf der 4 habe ich Amanda Anisimova. Da hast du auch alles schon gut zusammengefasst. Ich bin jetzt auf das Match gegen Siniakova schon gespannt, weil die jetzt auch in den Vorbereitungsturnieren eigentlich nicht so schlecht unterwegs war, auch wenn sie im Doppel natürlich noch weiter vorne anzusiedeln ist. Aber ja, Anisimova hat auch gezeigt, dass sie weit kommen kann, deswegen wollte ich sie auch hier nicht rauslassen. Platz 3 finde ich jetzt spannend, weil da habe ich tatsächlich Mira Andreeva eingeordnet. Vielleicht so ein bisschen so ein Longshot, wie man auf Englisch sagen würde, aber mir gefällt sie in diesem Jahr auch wirklich gut, auch aufgrund der Sachen, die du und auch Dennis eben gesagt haben, dass sie eben nicht mehr so die Nerven verliert und wenn sie sich das wirklich auch beibehalten kann, auch in den weiteren Runden, die natürlich auch immer wichtiger werden, dann traue ich ihr doch schon einiges zu, jetzt auch mit dem Titel im Rücken in Adelaide, also ja, es steht und fällt wohl mit dem Nervenkostüm, aber ein Name, den ich auf der Liste habe. Platz 2, Coco Gauff für mich. Sehe ich von der Form her auf einer ähnlichen Stufe wie Andreeva. Präsentiert sich in Melbourne auch gerade stark, aber sie hat eben noch so ein bisschen mehr Erfahrung, was diese großen Matches bei Grand Slams angeht. Deswegen steht sie in dem Fall vor Andreeva für mich. Und wenn sie jetzt beim Aufschlag, und die Vorhand meintest du ja auch, stabil bleibt, dann kann sie, glaube ich, schon eine Herausforderung auch für Arina Sabalenka eventuell werden. Aber da gehe ich auch mit dir d'accord. Also die ist für mich schon die Favoritin auf diesen Sieg. Ich glaube auch, dass sie die Finalniederlage im vergangenen Jahr schon noch so ein bisschen wurmt. Und ja, sehe da eigentlich schon wenig. Ja, also es kann alles passieren bei den Damen, aber wenn ich jetzt wetten müsste, dann würde ich das schon auch auf Sabalenka tun. Genau. Ja, ich würde sagen, in knapp anderthalb Wochen wissen wir dann, wie realistisch unsere Einschätzungen da waren. An der Stelle, Stefan, vielen Dank wieder für deine Analysen. Ich glaube, wir haben es für heute. Ist ja immer so ein bisschen schwierig, alles so zusammenzufassen, weil in den ersten Runden ja immer so wahnsinnig viel passiert und natürlich auch vieles schnell überholt ist. Also es hat auch noch ganz viele kleine Geschichten gegeben. Ne? Venus Williams, die mit 45 Jahren am Start war, im dritten Satz gegen Olga Danilovic, ich glaube 4-0 geführt hat und das noch aus der Hand gegeben hat.
Oder Iva auch, Jovic will ich auch noch erwähnen, weil ja, ich die ja mein. Ja, ja. Die macht sich gut, die macht sich gut.
Genau, die hat auch eben noch gespielt aus unserer Sicht, auch starke Performance abgeliefert. Alexandra, ich kann den Namen gar nicht genau aussprechen, Olinikova aus der Ukraine, sorry, es war wahrscheinlich völlig falsch. Auch das ist eine bewegende Story, hat verloren in der ersten Runde gegen Madison Keys, war aber auch auf sich allein gestellt bei dem Turnier, hat eigentlich immer ihren Vater da an ihrer Seite, der aber gerade in der Ukraine kämpft und die gegen Russland verteidigt. Also das ist auch eine emotionale Geschichte gewesen. Also es gibt wirklich immer noch ganz viele Dinge abseits der großen Namen, die passieren. Aber vielleicht ist dafür in der nächsten Folge dann auch wieder ein bisschen mehr Platz. Die kommt dann am kommenden Mittwoch, dem 28. Januar, wenn es dann Richtung Halbfinals geht. Da sind Dennis und Stefan dann hier für euch zur Stelle. Bis dahin schreibt uns gerne, was euch vielleicht in diesem Tennisjahr besonders, worauf ihr euch freut, was ihr erwartet. Und eure Power-Rankings, die würden uns natürlich auch total interessieren. Ihr erreicht uns unter anderem auf Instagram, könnt ihr uns aber auch einfach einen Kommentar schreiben, zum Beispiel auf Spotify oder auch auf YouTube, auf dem Kanal von Sport1, da findet ihr uns auch. Also da gern vorbeischauen und dann wünschen wir euch noch ganz viel Spaß dabei, euch weiter die Nächte mit Tennis um die Ohren zu schlagen und hoffen, dass ihr dann auch am kommenden Mittwoch wieder hier mit dabei seid bei CrossCourt. Bis dahin, ciao von uns.
Ciao.